Nein, ey, komm, wenn das jetzt jemand hört, der nicht den Film kennt. Das ist völlig absurd. Das ist einfach nur so ein dummes Geschwafel.
Wir erzählen den Film länger nach, als er überhaupt jemals war.
Ein weltumspannendes Konglomerat aus Bösewichten. Das Zentrum ist in diesem Bettenlager in Ottawa.
Fresse jetzt, alle beide. Also an Dramatik nicht zu überbieten.
Ein Film, der sich bei uns bedankt, dass wir uns das angetan haben.
Nehmen wir auf jetzt schon? Oder?
Schon die ganze Zeit.
Ach so. Okay. Der neueste Film von Brad Kelly. Ja, hallo.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von eurem Lieblings-Trash-Film-Podcast aus Treptow-Neukölln.
Im guten, alten, gediegenen Treptow-Neukölln. Ab in die Tonne. Hier ist heute mit einem Gast.
Moin.
Der heißt da wie?
Ich bin Frank.
Hallo Frank.
Ja. Und ja, ich wurde, glaube ich, eingeladen wegen der Thematik des heute zu besprechenden Films.
Oh ja, stimmt.
Warum? Wieso? Was qualifiziert dich? Der historische Hintergrund?
Ich glaube, die Figuren sind meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld entlehnt als Historiker an einer Universität.
Das Niveau bricht schon wieder durch sämtliche Altbaudecken.
Ja, was sagen wir denn heute für einen Film?
Wie hieß der Film eigentlich?
Das Skarabäus?
Avenging Force the Scarab. Das lässt darauf hoffen, dass es noch mehrere Avenging Force Filme gibt.
Das ist ein Franchise-Building-Film auf jeden Fall. Den Eindruck habe ich von Anfang an bekommen.
Ich wäre auch auf jeden Fall sofort
Fan. Also sehr viele lose Enden, an denen sich es festzuhalten gilt.
Und unsere Spannung ist kaum auszuhalten. Wir möchten sofort wissen, wie es weitergeht.
Ey, aber ohne Scheiß, ich ehrlich jetzt. Ich würde sofort noch reingucken. Der war so gut.
Keine der Figuren hatte irgendeinen Hintergrund.
Nö, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja hier um Action und Geschichte.
Drama.
Und
leider nicht um Sex.
Nee, leider
nein, überhaupt kein Sex.
Dieser Film war ein Abenteuerfilm, eine Mischung aus Das Phantom.
Das Phantom der Uni.
Welches
Phantom? Das Phantom mit diesem Typ aus Titanic, der so lila angezogen ist.
Ach stimmt, der Böse.
Billy?
Billy Zane.
Billy genau. Zane.
Und er hat doch diesen Phantommann mal gespielt. Und genauso.
Also, sowas gucke ich nicht.
Oh nein, das war eine ganz abstruse. Ich glaube, das war einfach das ganz abstruse Hirngespinst von diesem hier schaffenden Brad Kelly, der sich irgendwelche Superhelden damals als dreijähriger Windelkacker ausgedacht hat, wie Mr. USA und...
Ey, komm, ich meine, das ist doch, als der Mr. USA sah aus, als ob er sich so ein Batman-Kostüm von Toys R Us gekauft und das so ein bisschen nicht mal ummodelliert.
Die Ohren hat er abgeschnippelt.
Stimmt.
Und den Hals offen gelassen, damit das atmet. Einmal schwitzt er sehr.
Atmungsaktiv.
Aber trotzdem, wir müssen, glaube ich, zur Story zurückkommen.
Genau, worum ging's?
Wer kann die denn nochmal zusammenfassen?
Es gab einen Professor, der in Zentralamerika auf dem Geheimnis auf der Spur ist, warum auch immer in Zentralamerika, der die Pyramiden in Ägypten gebaut hat. Er hat nämlich eine These aufgestellt. Stimmt. Das müssen die Aliens gewesen sein.
Nein, Moment. Fühlende Wesen.
Entschuldige.
Empfindsame Wesen.
Wesen, die mit einem Meteor auf die...
Und so. Was ist er mit seinem Erich von Däniken-Biografie? Ist er dann zum Amazonas gefahren, um rauszufinden,
wer... Nee, das war Zentralamerika.
Zentralamerika.
Also das war ein Land in das Zentralamerika.
Das paradoxerweise aussah wie der kanadische Hinterhof dann später.
Oder Lüneburger Heide.
Ich wollte schon sagen, es sah aus wie Lüneburger Heide.
Schon wieder. So Nadelmischwald, also wie hier in LOS um die Ecke, wo die Berliner am Wochenende rausfahren.
Wie in Landkreis Oberstadt.
Einige Berliner, nicht alle.
Dann gab es eine Schurkengang.
Wie hat er ihn denn gefunden?
Die mit einem Apache-Kampfhubschrauber. Und dann gab es erstmal eine Schießerei im Wald.
Oh, kannst du mir mal beschreiben, wie diese Schießerei aussah?
Also wenn du nicht mal Geld für Platzpatronen hast.
Sondern nur einen guten Rechner. Richtig guten, hochwertigen Rechner.
Von 1998.
Der halt nur Leichtzeitverzöger, die Einschläge.
Das ist Acting ja nicht zu vergessen. Ich meine, ohne Scheiß, die laufen so durch den Wald. Ne? So, erstmal dieser Professor mit seinem
Hut. Ein Tropenhut, weil sie sind ja in den
so ein Tropenhut.
In der schwülen Hitze Zentralamerikas.
Und wie sah denn sein anderer, dieser Fatboy aus, der ihn da durch den...
Der hatte so ein Basecap, der sah aus, wie so, als wenn er gerade vom Hollywood Boulevard kam, weil er da Fotos von den Stars und Sternchen machen wollte. Der
sah aus wie so ein typischer Deutscher.
Oder Kinder
mitnehmen. Der morgens in Malle so um 6 Uhr sein Handtuch auf die Liege am Pool legt, damit dann, um das zu reservieren.
Aber der Professor sollte ja irgendwo hinlaufen und wurde dann aber eigentlich nur gefangen. Also, wir wissen es nicht.
Nee, eigentlich nichts. Er ist nur weg. Also, sein Begleiter wurde abgemurkst.
Relativ schnell. Der hat einen Schuss in den Arm gekriegt, aber wie er im Dschungel ist, das eitert, da stirbst du.
Ja.
Dann war der Professor weg und kam im tiefsten Winter in Ottawa, wie wir im Abschwang gelernt haben. Also, das Ganze spielte in einer nicht näher genannten Stadt.
In Franco-Kanadien.
In Franco-Kanadien.
Im April scheinbar, weil das Wetter sehr wechselhaft
war. Zwischen den Szenen gerne mal tiefer Schnee und Sommerwetter.
Ich glaube, also die unterschiedlichen Hausmeisterteams der Universität hatten so einen Battle-Laufen. Vorne wurde nicht Schnee geschüppt, hinten wurde Schnee geschüppt.
Und dann kommt erst dieser Turm von Sauron, dieser Dildo, der da steht. Das Hauptquartier von
Sphinx.
North American Retreat, die Defense Organization Retreat.
Whatever. Wir müssen das nochmal auflösen.
Ja. Und da läuft halt irgend so eine Schnalle, so eine Studentin, dachten wir erst, dann durch die leere Gänge und so, hallo, wer ist denn da? Und auf einmal geht so ein Bildschirm an und da ist wirklich original Command & Conquer. Irgend so ein General. Was machen Sie hier? Also, ich sage Ihnen jetzt, Sie wurden befördert zu Kommandometer.
Und sie ist eine der besten fünf ihrer Klasse.
Genau.
Und sie eine Klasse gar.
Auf jeden Fall wollen sie jetzt endlich mal kämpfen und dann muss jetzt mal losgehen. Und hier haben wir diesen Geheimauftrag in diesem Blumenbeet für sie liegen lassen. Das ist so geil. Das ist so, oh, da freue ich mich aber. Das hätte ich ja nie gedacht. Also, selbst wie in diesen alten Helge-Filmen.
Er ist 19.
Ja.
Und der Hausfrauenfreund.
Genau. Sehr unbedarft.
Und da liegt ja der Umschlag schon hier so rum.
So, sie ist im Projekt Meter. Zugeordnet.
Oh, das ist geheim.
Da ist sie ganz aufgeregt.
Oh. Und dann mache ich den Umschlag auf, was ist drin? Eine Brezel.
Eine Gummibrezel, die perfekt auch die Form ihrer Augen. Ist ein bisschen wie bei den Filmen, wo sich die hässlichen Entlein in den College-Filmen immer die Haare aufmachen. Sie hat die Brille auf, zack, ist sie schön, stark, klug.
Ja.
Oder?
Genau so war's.
Also sie hatte jetzt irgendeinen Auftrag, von dem wir noch nicht genau wissen.
Projektmeter.
Naja, Projektmeter, der Typ hat ja auch nichts. Übrigens, also für die etwas leichter Bemittelten unter euch, es war halt eher so ein Ausbilder-Schmidt-Dude.
Ja,
so.
Oh ja.
Das stimmt. Das genau. Der sie anschrie vom Bildschirm aus und meinte, sie ist jetzt ein Projektmeter und sie meinte, ja, cool, was muss ich tun? Sie muss irgendwo gebrieft worden sein. Sie hatte ja alle Infos in jeder Filmszene, dieses mit 65 Minuten schon sehr ausufernden Epos.
10 Minuten davon für Vor- und Abspann.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also man muss sich ja da auch erstmal durchkämpfen. Das hat 2001 Dimension, ne? Wenn man erstmal dreiviertel Stunden nur irgendwie der Erde und beim Werden zuguckt und den Affen, die sich lausen und dann irgendwann kommt noch mal Zivilisation ins Bild.
Ja, vor allem, da wurde ja auch eine Geschichte transportiert.
Welche denn?
Das war so original aus dem Erich van Däniken-Buch vorgelesen. Ja, die Außerirdischen haben in Wirklichkeit diese Zivilisation geformt, weil wir waren ja alle so luschig und konnten das noch nicht und dann kamen
die Ägypter.
Die
Ägypter hatten eine
die bekannt waren für ihre Luschigkeit.
Genau. Nicht 20.000 Sklaven, sondern ein kleiner, starker Meteoritenstein.
Genau, der nur so groß war wie eine Apfelsine, aber er konnte Energie
Die Ägypter mit Energie versorgt.
Genau, und uns dann irgendwann gefragt haben, alle ihre elektrischen Geräte daran anschließen.
Alle Lochwickler, alle Toaster und noch die Pyramiden.
Genau, also, einmal wussten sie, konnten sie ihre ganzen elektrischen Geräte mit einem Stein.
Also worauf die ganzen Feinen, da müssen jetzt Experten ran. Die ganzen Feinanspielungen.
Die Feinheiten dieses Meisterwerks.
An verschiedene Großreiche,
die untergehen. Ich weiß nicht mehr von wem.
Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich bin ja nur für die, also berufsprofessionalitätsmäßig fühle ich mich den Hauptfiguren halt sehr verwandt.
Fresse jetzt, alle beide. Wie ging es weiter? Also es lag Schnee in Ottawa. Es ging weiter mit einer Vorlesung.
Die sehr schwer vermittelbaren
Studenten.
Das hat den auch aus dem Gesicht schon gesprochen.
Ja, also schwere Akne.
diese Dummdödeligkeit.
So tief fliegende Augenlider und geschwollene Tränensäcke. Also das war nicht so die Creme de la Creme der akademischen Elite.
So sahst du früher auch aus.
Ottawa. Naja, aber ich habe mich da rausgekämpft.
Ja,
cool. Man hat gesehen, wie er mit aktivierenden didaktischen Methoden versucht, dieses Seminar zu gestalten.
Hätte man auf so einen Scheiß zu quatschen, das war einfach nur so eine total dämliche Szene, wo irgend so ein Typ Scheiße labert über irgendwas von Ägypten. Ja, die haben Steine da hochgeschleppt. Und dann meldet sich irgendwie eine, ey, aber was nicht, habt ihr nicht von dieser Alien-Theorie gehört?
Nein, also jedenfalls genau, in der Vorlesung wurden kontrovers verschiedene Theorien diskutiert, was es mit den Pyramiden auf sich hat.
Nein, ey, komm, wenn das jetzt jemand hört, der nicht den Film kennt, das ist völlig absurd, das ist einfach nur so ein dummes Geschwafel. Es
wird abgewogen.
Es kommt so, das ist auf einmal so ein Cut auf eine Szene, auf einmal ist Winter, irgendwo in Ottawa, an der Uni und das...
Nee, wir wissen nicht, dass Ottawa ist.
Wir wissen nicht, wir haben es gegoogelt. Sauerkrautsaft,
Alter. Ja, apropos Sauerkrautsaft.
Brauchst du dir jetzt extra Sauerkrautsaft
rein? Wir empfehlen zum Genuss dieses Podcasts und zu diesem Film ein gutes Glas Sauerkrautsaft.
Milch sauer vergoren.
Warum hast du denn jetzt Alter, wo gibt's
das jetzt eine Challenge? Ich muss daraus nicht trinken, oder?
Nee, ich will...
Also pass auf. Also der Plot ist gesetzt. Es gibt einen klugen Archäologen, der Bescheid weiß. Der von seinem Godfather oder auch Doktorfather ja. Besucht wird.
Wer ist denn der junge Herr, der sich da hinsetzt? Nämlich, das ist der Doktor mit diesem Tropenhut.
Aus dem Anfang.
Genau.
Der ist wieder zurück.
Wir sehen, dass er hat überlebt.
Und der weist ihn in sehr schwiemeliger, altväterlicher Weise darauf hin, dass er doch was ganz Geiles weiß.
Genau, aber ich kann dir das jetzt nicht sagen. Komm doch bitte morgen in mein Büro.
Zum lecker Essen.
Na gut.
Lecker. Es gibt lecker Dosenravioli und wir unterhalten uns mal wieder.
Genau, wir machen mal. Und dann geht er nach Hause.
Genau.
Und schläft.
Und
währenddessen geht der alte.
Erstmal.
Geht der alte Prof. Der alte Prof mit seinem Bodyguard, den er seit diesem Tropenereignis jetzt immer.
Ein Russe mit Sprachfehler.
Ja, genau.
Ich glaube, wir erzählen den Film länger nach, als er überhaupt jemals war.
Da ergab sich eine Begebenheit. Sie wurden nämlich verfolgt.
Das war Ixibit und Denzel Washingtons Bruder.
Ja, und Agent Smith. Hey, so, Moment mal, ey, wir haben euch eingekesselt. Dann geht der große Fight los.
Der große, zwar
einer der großen Fights.
Also es gab mindestens fünf große Fights.
Am Anfang gab es ja Schießerei. Und jetzt gibt es ja ein Gerangel, ein Handgemenge.
Ein Faustkampf, ein Ast rein synchronisiert.
Aber könnt ihr mal beschreiben,
wie das kann man nicht beschreiben. Es ist halt der Tiefpunkt der Stümperhaftigkeit, wo kein Schlag sitzt, kein Toneffekt deckt anders. Sich mit irgendwas.
Nee, ich habe das gut gelöst mit ihren begrenzten Mitteln. Die haben einfach die Kamera immer hinter dem jeweiligen Protagonisten, der halt irgendwie nach vorne sich bewegt, also schlägt. Und dann kippt halt der nicht im Sichtfeld befindliche Gegner auch um. Also das war schon genial.
Und kippt so aus dem Bild.
Die Vision war perfekt.
Sehr schön differenzierte Betrachtung, Frank, aber leider war es nicht ganz so.
Ja, Moment, wir sind ja immer noch nicht, wer waren denn diese Leute?
Jan mag das immer gern, den größten Unsinn so bis ins kleinste Detail
zu
sezieren.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir vorher nicht ein paar Folgen angehört habe, um zu wissen, worauf ich mich hier einlasse. Ne, diese detaillierte Szene braucht es jetzt nicht, weil die hat mir nicht den meisten Spaß bereitet. Der größte Spaß kommt doch erst.
Ja gut, dann ist ja alles
in Ordnung. Als die Organisation Sphinx vorgestellt wird. Also heißt sie so, Organisation Sphinx oder
heißt der Duty Sphinx?
Der Typ ist einfach nur so.
Duty Sphinx.
Schön, dass du jetzt einen Apfel
frisst. Das war ein
Fetisch. Also, was ist das denn jetzt, Junge? Ist das so hier mit so einem Apfel?
Das war, ja. Na, da hinten. Alle großen Podcaster essen. Nein, aber während sozusagen unser namenloser, einfacher Archäologe, wie er mehrfach eingeführt wird, noch mit seinem Schicksal hadert, was da jetzt eigentlich zu tun hat.
John.
Der Professor hieß John.
Ist ja egal.
Oder nennen wir ihn einfach John. Jim und John. Einer ist älter, andere ist jünger. Und der eine hat noch Saft in den Lenden, der andere nicht mehr. Ja. Während der noch mit seinem Schicksal hadert und zu Professor Jim geht, der total besoffen auf seiner Couch liegt und sich nicht mehr erinnert, wie er da hingekommen ist.
Nee, stimmt. Es ist ja sogar, sie kämpfen dann irgendwie rum und dann geht es ist ja, sie verlieren. Ne? Also der Bodyguard und der
Professor. Wird getötet, denkt man.
Kickoffschlag.
Wir kennen das alle.
Ja, und dann
man ist erstmal ausgenockt.
Und dann wird erstmal eine sehr bösartige Gestalt eingeführt.
Und der Riddler-Comedian.
Misfits-Dude. Ich wollte schon sagen, es ist so eine Mischung aus der Misfits-hörende Punisher, der sich irgendwie das Acting vom Riddler abgeguckt hat.
Ich dachte, wir waren jetzt schon bei der Sphinx-Organisation.
Naja, der gehört ja zu Sphinx.
Ja, aber der Riddler oder wie auch immer, der Punisher-Riddler-Misfits-Typ.
Der Mickey Rourke unter den Darstellern dort.
Der sich keine Maske leisten konnte.
Den sich nur aufgemalt hat.
Der sich die Maske aufgemalt.
Naja, oder es war auch Knetgummi, aber großflächiger aufgeklebt.
Dem alten Professor sagt er, sag mir, wo hier das und das ist, was ich haben will, was noch nicht eingeführt wurde. Also ich will hier was von dir haben.
Der MacGuffin.
Genau, und wenn du es nicht, würde ich nicht machen, ne? Da wirst du ja so festgehalten von zwei Leuten. Und sehr gutes Acting, wie er sich...
Oh Jan, ich habe jetzt schon ein Bier getrunken, während du nur Details erläutert,
nein,
die Leute festgehalten.
Ist ja mega wichtig, also wird so festgehalten, es ist wie er actet, dass er so gerade ganz doll sich dagegen wehrt. Und dann gibt er einem noch so einen Schlag in den
Bauch. So der einfach nur total namenslos mit dem Kopf schüttelt.
Also ein kurzer Befreiung, genau. Es ist sinnlos. Nee, es ist sinnlos,
es ist komplett sinnlos. Und jedenfalls, sagt ihm ja dann so, ey, Junge, wenn du mir nicht gibst, was ich, gebe ich dir nicht. Ne?
So, redet der auch nicht. Ja? Das ist kein
okay, mach doch mal bitte nach, wie er
redet. Nein, der redet relativ,
er redet
so ganz finstere Stimme.
Sehr elaboriert
so redet
der Professor, der Oldschool-Professor, der redet sehr elaboriert, dass er ihm nicht das geben möchte, was er will. Und der Bösewicht sagt, wenn du mir nicht das gibst, was ich will, dann werde ich alles durchsuchen.
Hier, Gänsehaut.
Dein Büro werde ich durchsuchen und deine Freunde.
Das ist der Albtraum. Allerdings jeden Wissenschaftler.
Den Anus deiner Freunde werde ich durchsuchen.
Und nein, das hat er nicht gesagt.
Doch,
nein.
Mit Metaphorisch.
Es war eben gerade diese Ebene, dass irgendwie auch mal wirklich Gewalt angedroht wird, sexuelle oder tief penetrierende Gewalt.
Nein!
Es gab keine sexualisierte Gewalt in diesem Film.
Ich weiß, dass seitdem ich dir Serbien-Film empfohlen habe, du jetzt den hinterher schmachtest, aber nein, es gab keine.
Stopp! Stimmt, also ich bin eigentlich nur, mein ganzes Filmuniversum baut auf Empfehlungen von...
Haben wir alle drei Serbien-Filme gesehen?
Natürlich.
Ja, oh,
nice. Ich habe ihn sogar zweimal gesehen.
Dreimal. Du hast ihn zweimal
Fünfmal.
Fünfmal.
Wow. Dö. Aber ich finde es erstaunlich, wie sehr ihr euch an diesem Studentenfilm hier aufhängen könnt.
Naja, wir sind ja immer noch nicht zum Kern der Story.
Nein, es ging halt, okay, mach's mal ganz klar. Er sagt ihm einfach, okay, Pimmel, wenn ich...
Wer jetzt?
Der Typ hier, der Punisher, so sagt dem alten Professor, ey, wenn du mir nicht sagst, was ich hören will, dann fick ich dich und deine Familie und hol mir die Infos von deinen Homies.
Das sagt er eben nicht.
Doch, er sagt,
ich suche dein Büro.
Ja, und deine, die Wohnung von dir zu Hause und die deiner Freunde.
Er droht ihm.
Eine unglaubliche Drohung.
Und weiter geht's.
So einfach kann man das sagen. Okay.
Na gut. Er bedroht ihn mit relativ einfachen Worten.
Okay. Er bedroht ihn. Und dann auf einmal.
Dann kommt der Cut.
Nächste Szene.
Sind wir jetzt bei der Sphinx endlich?
Ich glaube noch nicht, weil wir müssen ja erstmal noch klären, weiß ja, der junge Archäologe weiß ja noch gar nicht, was los ist. Der wird angerufen.
Der wird angerufen.
Nachts um 4:03 Uhr. Und da sind wir Historiker eigentlich noch am Arbeiten. Deshalb also bin ich ja hier, um mal kurz die Lebenswürdigkeiten zu spiegeln.
Halt die Fresse.
Nachts um 4 Uhr sitzen wir eigentlich am Schreibtisch und lesen gerade die neuesten Sammelbände.
Wer ruft mich hier 4 Uhr morgens an? Das hat sie nicht zu interessieren. Ich muss Ihnen nur sagen, Sie gehen heute nicht ins Büro. Was? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?
Sie die Nummer her.
Das ist irrelevant. Gehen Sie nicht ins Büro.
Weil
ist das eine Drohung?
Nein.
Ich will nur sagen, nein.
Gehen Sie nicht in Ihr Büro.
Nun, gehen Sie.
So, Cut, was tut er?
Er geht ins Büro. Aber sehr früh.
Sehr früh.
Weil also, da ist keiner in der Uni um die Zeit.
Weil er jetzt schon wach ist.
Kein Schwein.
Sogar der Cut, so direkt so. Wirklich der Cut, eine Sekunde später, er läuft an so eine Tür, zwei Typen kommen raus. Hey, was machen Sie hier?
Ich sag nicht ins Büro.
Ja,
komm, lass uns das sehr lang.
Dann wird also auch von irgendwelchen Henchmen dem Jungen... Professor, der noch gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Dem wurde da gedroht. Ich habe den, was gesagt wurde, habe ich vergessen.
Ja, gib uns das, was du hast.
Stimmt, die wollten ja immer irgendwas haben.
Aber wir als Zuschauer wussten ja nie, worum es geht.
Und der Protagonist auch nicht.
Er wusste nie, worum es geht. Was geil ist jetzt, so, diese Typen hängen ihn so am Pulli, halten ihn so fest. Also, ich weiß nicht, worum es geht. Ey, verarsch mich nicht, Junge. So,
Kriegt halt in die Fresse so, ne?
Und Struktur.
Struktur.
So, der Typ wurde also im Flur von seinem Arbeitsamt da verprügelt. Also, ey, komm mir nicht krumm, wenn du hier nicht weißt, was...
Genau,
was
wir glauben dir, verpiss dich.
So.
So, und dann geht er halt erstmal zu seinem alten Homie und der liegt im Bett und kann sich ja nichts erinnern.
Ich weiß gar nicht, wie ich hergekommen
bin. Nichts.
Aber ich weiß gar nicht, was los ist.
Warum schlafe ich überhaupt und was?
Geh dich mal kümmern.
Ja, genau.
Du musst in mein Büro, denn da ist was versteckt. Und wenn du es findest, dann wirst du wissen, was es ist.
Gerät die Welt aus den Fugen.
Aber können wir jetzt bitte endlich zur Sphinx kommen?
Sphinx ist das Kernstück dieser ganzen
Sphinx.
Der Sphinx.
Wenn wir jetzt von die Sphinx reden, reden wir eigentlich von einem jungen, dynamischen Herrn.
So ein fleischiger Pornodarsteller.
Wie so ein Hitman für Arme.
Mit einer Maske, ne?
Ja.
Und diese Maske ging nur über die Nase und die Augen. Also es hatte so eine...
Auch
so eine,
ihn hätte man nie erkannt.
Jedenfalls, er ist die Sphinx. Also ist halt sein Codename. Und er herrscht über eine Schar von muskulösen Prügeltypen.
Und Frauen.
Ja. In einem Bettenlager.
Und
er residiert da immer in dieser Halle auf so einem kleinen Balkon zu seiner Linken und seiner Rechten.
Das ist eine Parabel auf den Faschismus.
Zu seiner Linken und Rechten sind halt zwei so Superheldenfrauen mit so Augenklappe. Dann steht er da oben immer und immer so...
Und zwingt Leute, sich zu erschießen.
Genau. Stehen da zwei Typen unten so, ey, ihr habt Scheiße gebaut so. Du erschießt jetzt ihn.
Und er erschießt dann seinen Homie so, sehr gut, hast du ihn erschossen, dein Homie. Gut, dann spricht er zu seiner Tuse, zu seiner linken Schulter und sagt, dann erschießt ihn, weil er gezögert hat. Also es ist...
Wir sollten an dem Punkt kurz erwähnen, dass auch im Film gesagt wird, dass es eine sehr kleine, verschworene Gemeinschaft ist, die Welt umspannend.
Da wird aber sehr inflationär umgegangen.
Einerseits agiert, andererseits sich auch ständig selbst dezimiert.
Es ist eine Macht.
Ein weltumspannendes Konglomerat aus Bösewichten. Das Zentrum ist in diesem Bettenlager in Ottawa.
Es ist ein Bettenlager in Ottawa. Wir wussten es. Blame Kanada.
Aber, es ist halt totalitär geführt. Und diese Machtdemonstration ist wichtig.
Aber wir müssen trotzdem erstmal darüber weiterreden, was Sphinx nun eigentlich vorhat. Die wollen an irgendwas kommen, was ihnen unendliche Macht verleiht. Ich
weiß tatsächlich nicht genau, was das war.
Naja, pass auf. Die wollen an was kommen. Wir wissen, die ganze Zeit ist das halt so eine klassische Hitchcock-McGuffin-Geschichte.
Ja, ganz klassisch.
Wir wissen nicht, worum es geht. Der Protagonist weiß nicht, worum es geht. Und dann wird es klar, als nämlich der junge Archäologe in seinem... Er wird dann, glaube ich, gefunden von... Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. Irgendwann stößt jedenfalls endlich diese brezelbebrillte Amazone namens Rose Red Riding Hood.
Nein, stimmt, ja, genau, das ist so geil, diese Szene. Stimmt, diese Fick-Szene.
Der gibt keine Fick-Szene.
Diese Fick-Erwartungsszene.
Warte mal. Ich war ein freudiger
Erwartungs... Warst du deswegen auf Toilette zwischendurch, oder was?
Okay, hier an der Stelle Tschüssi an alle Hörer, die hier abschalten, weil es zu konfus geworden ist und für alle anderen...
Nein, aber wir sind, glaube ich, jetzt sind wir wieder auf der Spur.
Ja.
Jedenfalls rettet Rose unseren jungen, aufstrebenden Wissenschaftler, der ja nur ein ganz einfacher Archäologe ist. Ja.
Der kriegt jetzt von ihr erstmal eine 5-minütige Exposition reingewirkt.
Die sie einleitet
mit dem hervorragenden Satz: Ich arbeite für eine Abteilung, von der, wie Sie wissen, die Welt nichts weiß.
Das fand ich großartig.
Das ist alles sehr entsexualisiert.
Ja, aber sie erzählt wirklich alles. Da gibt es diese Pyramiden und da war der Meteor und da kam die Elektrizität zu den Ägyptern.
Mit welchem Detailwissen.
Und es ist der Skarabäus, um den geht's, der muss gefunden werden.
Ich würde als Archäologe ja meinen Job aufgeben, wenn ich so eine Exposition
habe. Und mit diesem Pergament, das wir jetzt hier haben, wir brauchen das Pergament. Das haben wir jetzt hier und das ist die. Und bei dem alten Professor, da leiten wir uns jetzt, der hat den Skarabäus gefunden in Zentralamerika. Gut, jedenfalls, sie erzählt ihm jetzt, worum es geht und dann weiß er Bescheid.
Wissen die als Zuschauer endlich auch mal Bescheid. Weil jetzt kommt, also jetzt wird sie erst richtig geil. Sie gehen ins Büro des alten
Archäologen.
Und sie sagt, und das ist quasi, also ihr müsst euch vorstellen, also es ist ein
die Kisten am Hintergrund,
Keller, wo Kabel raushängen. Das ist so gut. Ich weiß nicht, ob die Uni Ottawa, Kanada wird ja immer so als Mustersozialstaat hingestellt, die Uni Ottawa, ob die so schön aufgestellt ist. Ja, jedenfalls hausen Archäologen da in so Kellergewölben mit heraushängenden Kabeln und alles ist vollgewanzt und vollgewichst.
Der Professor hat gesagt, an diesem Morgen, wo er zu mir kam, nach der Vorlesung, ich habe da was entdeckt, das wird mich umhauen. Oh, es muss im Boden sein.
Was? Geniales Wortspiel, geniale Hinführung.
Was?
Dass man unten nachguckt.
Und er sofort mit einer Hand reißt er quasi so im selben Atemzug.
Das sind halt sehr billige Paneelen da unten.
Die Ziele raus.
Das ist alles brüchig, das ist Kanada oder Justin Trudeau.
Dann siehst du so eine totale auf so ein, ey, dieses Ding, das sah aus wie...
Also ich will nicht über meine Freundin lästern, aber sie hat viel aus Salzteig gebacken in der Vorweihnachtszeit. Ich weiß, wie Salzteig aussieht, will ich damit sagen.
Aha.
Und das war ein Salzteig-Skarabäus.
Und sie gucken drauf und dann werden so, und er ist in der Matrix.
Er ist in einer Art...
Ja. Er wird nämlich teleportiert vor den Windows 2000 Bildschirmhintergrund.
Das ist doch die Hölle.
Man den Windows 3.11, also komm.
Also er steht vor dem billigsten Bluescreen-Effekt aller Zeiten mit so funkelnden Sternen und eine Stimme aus dem Off.
Die wir schon mal gehört haben bei der Exposition.
Wir sind dein Freund hier. Was mache ich hier?
Wie bin ich hingekommen? Das tut jetzt nichts zur Sache.
Aber
du hast viele Fragen, wir werden sie nicht beantworten.
Genau, aber du bist ein guter Mensch und deswegen bist du hier. Und nun, bla.
Du machst jetzt eine Transformation durch.
Zu Captain USA.
Das hat keiner gesagt. Er wird einfach so...
Nein, sie sagt, du bist Captain USA. Natürlich sagt sie das.
Hast du gerade ein Bier aufgemacht?
Ja, Captain USA. Und er weiß denn, okay, ich bin jetzt...
Das ist so schlecht, habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Nein, er ist Captain USA und ist Sekunden später durchs Raumzeitkontinuum auch wieder da.
Es ist aber wirklich so völlig absurd. Wirklich, die Hunde sind Skarabäus aus Salzteig, wie du schon sagst. Und man ist da irgendwie in dieser Zwischenwelt, in dieser Matrix. Was ist denn los? Wir sagen dir nicht, warum, aber du bist ein guter Typ. So, hier, bist jetzt Captain USA.
Geh zurück und tu Gutes.
Was? Geh zur Tür raus. Zwei Ärzte stehen da, halten die Knarre rauf, schießen auf ihn. Ihm passiert nichts. Und er
haut einen um.
Und er macht einmal, nee, er hat schon seine Superstrahlen.
Achso, er hat so
mit dem einen und den anderen boxt er halt weg. Diese spanische Freundin da hier, Miss Rose, so stimmt, sie fasst ja seine Kräfte so mal kurz zusammen. Also du bist unverwundbar gegen die meisten Sachen. So was immer das auch reicht.
Wir wissen nicht, gegen welche nicht. Das hält die Spannung hoch im Rest des Films. Weil man weiß nicht.
Ey, komm, ohne Scheiß.
Man weiß nicht, gegen was er vielleicht denn doch empfindlich ist. Gegen Kugeln nicht.
Ja, stimmt.
Oder nicht gegen alle Kugeln, weil in dem Moment taucht ja auch unser altgedienter Punisher Mickey Rourke auf und will ihn eigentlich finishen. Sie überreden ihn dann doch relativ schnell, ich glaube gegen Geld, weil hey, money makes the world go round. Also sie wissen, dass der ja auch nur auf irgendeiner Payroll steht und so ziehen sie den Punisher auf ihre Seite. Das bringt ja sonst kein Ende, wenn Jan das jetzt erzählt. Jedenfalls ist es ein Dreamteam aus drei aus drei Superhelden. Die nehmen jetzt den Kampf gegen Sphinx auf.
Und dann beginnt so langsam auch der Showdown, der Endkampf, ne? Also,
zwischendurch hat ja irgendwann Sphinx auch nochmal zwei Dudes erschossen. Nee, zwei Dudes durch den Spießrutsch laufen.
Ich muss euch jetzt bestrafen. Das bedeutet Spießrutenlauf. Nee, nicht den Spießrutenlauf.
Und ihr zwei Historiker wusstet ja beide nicht, was der Spießrutenlauf ist.
Ja, du hast auch mal eine Uni von innen gesehen.
Das war so
auch mal auf Toilette gewesen. Nein, Spießrutenlauf. Was ist denn der Spießrutenlauf klassisch? Und wie ist der Spießrutenlauf hier neu interpretiert?
Spießrutenlauf, so wie ich mich erinnere, müssen böse Jungs.
Wie es direkt relativiert, so wie ich mich erinnere. Ich weiß es nicht.
Also er sich erinnert. Müssen subversive Kräfte, Regimekritiker oder sonst was für böse Jungs, einfach mal durch so ein Regiment von Soldaten durchlaufen. Und
von den langen Kerls?
Oberkörper ohne, sich immer so ein...
Oberkörper ohne Oberkörper. Sie legen den Oberkörper kurz ab.
Genau. Müssen halt...
Kriegen nur auf den Arsch.
Müssen halt einfach so ein paar Hiebe von einer... Wie heißt das Ding nochmal?
Bajonett.
Vom Bajonett immer auf den Rücken.
Aber du bist ja der in der 9. Klasse aufgepasst hat. So sind wir jetzt klüger? Nein. Wir wissen nur, wie der Sphinx-Spießrutenlauf
aussieht. Wie sieht der Sphinx-Spießrutenlauf
im Möbel aus? Da stehen fünf Dudes in der Wall of Death oder 10 gegenüber und dann muss man da durchlaufen, gefesselt.
Nee, Hände auf dem Rücken und kriegt auf die Fresse.
Man wird halt vermöbelt und man läuft hin, man fällt auch nicht um, sondern man wird quasi hin und her geprügelt.
Und dann läuft man wieder zurück.
Ja, dann prügelt man wieder zurück. Und das ist natürlich das Schlimmste, was überhaupt, das kann nicht mal die CIA sich ausdenken, Schlimmste, was irgendjemandem überhaupt jemals passiert ist, ist geprügelt zu werden durch eine Reihe von Menschen.
Lass es mal auf dem nächsten Konzert machen.
Wolltest du denn sagen?
Lass immer so in der nächsten Pause, ey Jungs, jetzt Spießruhen
auf. Aber Scarabeus-Style. Sphinx-Style. Es wird ein großes Ding
werden. Ich hätte mal meinen Basecap links rumdrehen.
Nee, du wirst dir so eine Maske wie Sphinx aussetzen.
Oh ja, Alter.
Die Leute werden schnallen. Die Ladies, werden alle sagen, wir sind einer von den 27.443, die den Film gesehen haben, was YouTube sagt.
Laut YouTube-Statistik, ja. Also, so jedenfalls beginnt jetzt der Showdown und dann wird rumgeprügelt. Und dann kommt es aber dazu, dass der Birdman, unser Captain USA, ging und dann sich irgendwie keilt mit dem Sphinx-Mann.
Nee, die keilen sie, die gehen einfach in einen senfgelben Raum.
Die gehen
für sehr lange Zeit.
Und dann unterhalten sie sich erstmal. Ja. Und dann kommt er so. Und dann fragt er Mr. USA, was treiben sie hier für ein Spiel? Und dann sagt Sphinx-Mann, nein, das hast du komplett falsch. Ein Spiel ist etwas, das man spielt.
Okay, und der Rest ging in Gelächter unter. Ungefähr so haben die sich auch aus der Affäre gestohlen, diesen dummen Spruch.
Die Tautologien waren großartig.
Ich habe das wirklich danach nicht mehr verstanden.
Nee, es gab auch keinen danach. Ich glaube, Sphinx lächelt das auch so weg.
Das war auch der Punkt, wo Jan einfach nicht mehr aufgehört hat zu lachen.
Jetzt haben wir nur so gut. Er hat hier seinen Inhalt seiner Flasche erbrochen oder so.
Es war einfach nur danach so, ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, 20 Minuten am Stück geheult verloren. Es war ohne Scheiß, diese beiden Typen standen sich gegenüber und es war halt so klar, dass hier Birdman, Superheld.
Captain USA.
Captain Scarab, USA, whatever, Birdman. Captain USA hat immer so Laser geschossen, weil er dachte, jetzt mache ich den Dude fertig. Und er wurde immer größer, so wie bei diesem Rock'n'Roll-Übermensch-Video von den Ärzten. Also wirklich original.
Was meine Referenz war, aber ich gebe sie ja.
Ich habe auch schon so viel... Fick den.
Ja, und dann, also die debattieren sehr lange, während Rose sich mit den ganzen Henchmen prügelt.
Ja, mit vier Leuten, die immer wieder aufstehen.
Die geben sich die Henchmen dann immer gegenseitig und kommen sie mal zu zweit an, so, hey, die machst du. Okay, ich bin weg, ciao.
Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht. Ich habe auch so geheult verlangen. Wenn es immer so hieß, oh, wir kommen hier rein, so, die erste Szene schon so, ne? Sie kommen so zu dritt rein, so, ne? Ihr Buddy hier, der Punisher. Captain USA und Rose stehen auf einmal so 10 Leute mit Knarrenfeuern. Hey Leute, wir teilen uns jetzt auf. Das ist besser.
Bevor sie überhaupt das besprochen hat,
waren die anderen schon weg.
Bevor sie zu Ende geschworen hat, rennen die beiden Dudes von hinten weg.
Sind die schon
also war eh klar. Jeder ganze
Sermon hier abläuft. Sehr, sehr, sehr männlich auch so, der Mädchen.
Ich finde das gut. Das hat Männlichkeitsideale durchbrochen und die Frau mal auf sich allein gestellt. Und sie macht's ja. Sie leistet ihren Beitrag. Sie zieht sich die Handschuhe aus.
Zum Heulen komisch.
Sie zieht sich das Cape aus.
Den Wonderbra.
Sie zieht sich alles aus und wieder an und wieder aus und wieder an. Sie sind in jeder Szene mal anders bekleidet.
Wenn so eine Szene weiter kommt, wieder so fünf Henchmans, dann kommt der Punisher zu. Hey, yo, Junge, ich mach das schon alleine. Dann schon wieder so, so anzupengen.
Jedenfalls macht Captain USA den Todesmarsch mit.
Ja, weil aber irgendwie der Schlüssel ist zum. Ja, er hat immer seine super pornösen Laserstrahlen auf die Sphinx halt gehauen. Da hat er gesagt, macht mir gar nichts aus. Er kriegt halt einen in die Fresse, geht da irgendwann zum Bösen und nimmt seine Hände und der hält seine Hände fest und der macht dann seine Strahlen. Das ist so. Und ist so, und dann ist der Böse auf einmal in die Matrix gesaugt.
Dann ist er in diesem Sternhintergrund, wo vorher Mr. USA zu Mr. USA wurde. Da ist der Böse. Und diese gleiche Frauenstimme sagt eben:
Nicht enden wollende Qualen.
Herzlich willkommen zu deinen nicht enden wollenden Qualen, die beginnen ab jetzt.
Das ist so ein Hellraiser-Moment.
Ja, genau. Das hätte sich Cliff Barker nicht besser ausdenken können.
Dann denken wir ja, dass der Film vorbei ist. Aber nein, der Russen-Bodyguard und unser Held, der ist überlegt, vielleicht werde ich jetzt doch Superheld. Die treffen sich in dieser gleichen, in diesem Hauptquartier, wo ganz am Anfang diese Rose, ihr, du bist jetzt im Programm Meta, wo dieser, wie heißt der, Admiral Schmidt?
Ausbilder Schmidt.
Der so, hey, ihr beide, seid ihr bereit für eure Codenamen? Ja. Dann bist du jetzt
Double Dare.
Du bist Double Dare und du bist Captain.
Ich bin Pornodarsteller.
Und du bist Captain USA. Und dann transformieren sie sich. Er wird wieder in seinem Birdman-Kostüm und Double Dare hat einfach. Also ein Ganzkörperkondom an.
Also ein Deadpool-Rip-Off.
Das ist wirklich ein Green Man in Rot-Schwarz. Das ist so gut.
Aber er sieht damit relativ zornig aus.
Ja, nee.
Und dann laufen sie in Zeitlupe auf die Kamera zu. So quasi,
jetzt sind die neuen Avenger geboren.
Die kanadischen
Avenger. Also ey, da kann Marvel mal einpacken.
Ja, Mann.
Und also wir wissen alle, dass eine glorreiche Zeit uns blüht und sämtliche Schurken der Welt eigentlich einpacken können. Ich meine, das ist doch ein relativ versöhnliches Ende für so ein
Es ist vor allem ein Ende, das mehr verspricht. Und wie gesagt, die Recherche im Vorfeld dieses Films hält sich auch in Grenzen. Also geht tendenziell gegen null. Wir müssen nachher mal gucken, ob es noch mehr Teile gibt, weil ich möchte ein Cinematic Universe. Ich will alles. Ich will, jeder soll einen Solo-Film davon bekommen. Und ich will irgendwann, in 10 Jahren möchte ich dann belohnt werden mit 30 kanadischen Superhelden. Mit Durchfallman, Hamsterrad-Girl.
Und Befriedigungsman, der zu den alleinstehenden Hausfrauen kommt.
Genau.
Jetzt haben wir nochmal einen Stargast.
Stichwort Durchfallman.
Oh, ja, hier ist Stefan.
Ey, willst du mich ins Gesicht rammen?
Hab ich gar nicht. Wir haben gelernt, IMDb ist ja nicht unser Maßstab für guten Film. Wir sind ja darüber hinaus. Ja. Aber IMDb sagt 1,2, wir sagen mindestens 2,4.
Aber weil wir ja auch alle so gut sind, ich bin echt besoffen, Alter, Scheiße. Wir singen am Ende.
Ja, wusstest du das?
Nein.
Doch. Dann weißt du es jetzt.
Ja. Naja, was singen wir denn?
Wir improvisieren.
Ich kann keine Gitarre spielen.
Warten. Ich kann auch nicht singen.
Nee, wir warten auf den Beat, den wir
kriegen. Stefan will nicht. Er ziemt sich.
Wie, der will nicht? Stefan, du sollst doch nur ein bisschen klimpern.
Stefan.
Keiner weiß, dass du das bist.
Das
hört doch eh kein Schwein.
Echt mal. Keiner mag dich, deswegen interessiert sich. Das war ein schöner Film. Das war wunderschön.
Du bist die böseste Organisation der Welt.
Um sowas.
Also wir müssen was über eine böse Organisation.
Okay. Nochmal. In F-Dur.
F-Dur? Ja, natürlich.
C-Dur.
Ich wünschte in meinem Lebenslauf.
Wäre
die Sphinx-Organisation.
Das wäre schön.
Und ich werde nicht abgeknallt oder durch den Spießrutenlauf gejagt.
Moment, wie sind denn eigentlich die finanziellen Rücklagen, wenn man im Bettenlager der Sphinx arbeitet?
Sind man sie gut? Verdient viel, weil geschlafen wird immer. Das und das finanziert die ganze Organisation schön. Als Deckmantelnummer. Wenn du einen Scarabeus findest, in
mach dich schon mal gefasst
auf eine gute Geschichte, die
dich alle freudig macht. Du kriegst eine Maske auf den Kopf und
dann geht es dir besser, weil dann
hast du Kräfte,
kannst du Dinge, die du vorher noch nicht kanntest.
Stefan,
wenn du gerade einen Beat habt, der... Na komm, einen noch. In Moll. Okay, Stefan, mach bitte weiter. Und wir reden jetzt darüber, worum es eigentlich ging in diesem Film. Was war die Message?
Dass auch Frauen sich eine Brezel aufsetzen können und damit Superhelden werden.
Das genügt mir sehr gut. Auf Wiedersehen.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine beschissene Aufnahme
war. Vielleicht,
aber... Ja, wir hatten schon bessere Lieder. Das war bestimmt das beschissene. Nee, auch Lied, insgesamt. Ja. Die, keine Ahnung.
Ich glaube, wir hatten einen ganz anderen Tonart gesungen als ich.
Oh, doch, nein. Das geht schon. Also, doch, Stefan, wenn, Stunde, wenn der Fehler irgendwo lag, dann... Nee,
ich sehe gar keine. Was ist denn die...
Warte. Tschüss.